Forschungsimpuls, der Wissenschaftspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Forschungsimpuls. Und heute machen wir wirklich Big Data. Und ja, das zweite Mal in Folge nach der letzten Episode, wo wir uns Legal Data Science angeschaut haben und darüber gesprochen haben. Heute geht es auch um Data Science, allerdings im Umfeld des Arbeitsmarktes in Deutschland und nicht weniger als 60 Millionen Datensätze. Mein heutiger Gast ist Jan Büchel, Economist für Datenwirtschaft am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Jan Büchel hat Volkswirtschaftslehre an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn studiert, dort auch seinen Master in Economics absolviert und forscht am IW zu den Themen Digitalisierung, Strukturwandel und Industrie. Das Institut der Deutschen Wirtschaft, man kennt es allgemein eigentlich, ist ein privates Forschungsinstitut, das sich für eine freiheitliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung einsetzt und regelmäßig wichtige Impulse in den öffentlichen Diskurs einbringt. Also auch eine sehr gute Quelle übrigens für Studien, für Datensätze und Insights in die Situation makroökonomisch in Deutschland. Mit Jan Büchel spreche ich darüber, welche Jobs in Deutschland künstliche Intelligenz besonders tangieren, aber auch darüber, wie KI in Stellenanzeigen denn heute auftaucht und wir arbeiten das ein oder andere spannende Insight aus der Studie heraus. Und damit würde ich sagen, steigen wir direkt ein in mein Gespräch mit Jan Büchel. Schönen guten Morgen, Herr Büchel. Herzlich willkommen im Forschungsimpuls.
Schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich bin richtig neugierig, denn Sie haben etwas ganz Spannendes gemacht, nämlich eine ja sehr umfangreiche Studie herausgebracht, was Sie ja ständig tun tatsächlich, muss man ja sagen. Aber die aktuelle Studie zum Thema KI-Jobs in Deutschland haben Sie vor einigen Wochen publiziert und darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Aber bevor wir so richtig reinstarten, würden Sie nochmal sich und Ihr Institut, vielleicht auch Ihre Rolle da nochmal ganz kurz vorstellen.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Jan Büchel, ich bin Volkswirt am Institut der Deutschen Wirtschaft und forsche da vor allem zu Themen der Datenwirtschaft, also im Großen und Ganzen Digitalisierungsthemen, unter anderem auch KI, und bin dort im Themencluster Digitalisierung und Klimawandel aktiv. Genau, und das Institut der Deutschen Wirtschaft ist ein privates Wirtschaftsforschungsinstitut und forscht vor allem aus volkswirtschaftlicher Perspektive zu verschiedensten Themen, die deutsche Wirtschaft interessieren.
Ja, vor allen Dingen ja auch wieder sehr populär bekannt letzte Woche mit dem Vorschlag von Michael Hüter zum Thema Rentner und Rentnerinnen sollen noch ein bisschen länger arbeiten. Ist leider nicht unser Thema heute. Wäre, glaube ich, eine eigene Episode wert. Passt vielleicht nicht ganz in das Format hier bei uns. Aber man kennt natürlich das Institut für Deutsche Wirtschaft. Ja, das ist super, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielen Dank vorab. Ja, steigen wir mal rein in diese Studie. Ich habe sie mit großem Interesse gelesen. Natürlich auch aus der Sicht als jemand, der in der Informatik, in der Lehre tätig ist, in der Forschung tätig ist und natürlich auch oft das Gespräch mit jungen Menschen in die Richtung geht, wie entwickelt sich denn der Jobmarkt aktuell? Und dann hat man immer das Problem so ein bisschen als Professor auch, dass die eigene Evidenz immer so n gleich 1 ist, so nach dem Motto, man spricht mit einer Person, die hat gerade folgende Erfahrung am Jobmarkt gemacht oder dieses oder jenes Gehaltsangebot bekommen. Und das ist jetzt eigentlich das Tolle in Ihrer Studie. Sie müssen es einmal bitte sagen, wie viele zigtausend Datensätze Sie dort reingenommen haben. Der Ansatz ist, wenn ich es richtig verstehe, ja, Sie screenen eigentlich großflächig Stellenanzeigen und bauen dann Data Science darauf auf. Ist das so richtig?
Genau, das kann man im Groben und Ganzen so sagen. Unser Thema ist KI und die Frage, die uns umtreibt, ist, wie groß sind denn eigentlich die KI-Personalbedarfe der Unternehmen in Deutschland? Und wie Sie es schon richtig gesagt haben, ist der Arbeitsmarkt komplex. Es gibt verschiedene Methodiken, wie man sich da annähern kann, beispielsweise unter Unternehmensbefragung. Aber den Ansatz, den wir hier gewählt haben, ist, dass wir tatsächlich einen Datensatz zu Online-Stellenanzeigen in Deutschland nutzen. Und da gibt es einen Anbieter, TextKernel, mit dem wir zusammenarbeiten. Und im Großen und Ganzen verfügen wir darüber über einen Datensatz mit über den Zeitraum von 2019 bis 2024 über ungefähr 60 Millionen Stellen, Online-Stellenanzeigen, die in Deutschland veröffentlicht werden. Also das sind die Dienstleistung des Anbieters ist dabei, diese verschiedenen Stellenanzeigen zu sammeln, um Duplikate zu bereinigen und uns dann einen Datensatz zur Verfügung zu stellen, in dem die Online-Stellenanzeigen halt nur einzigartig auftauchen. Und mit diesen riesigen Daten, also das ist tatsächlich wirklich Big Data, kann man dann natürlich sehr viel analysieren und gerade auch im Bereich Data Science, weil es ist natürlich unmöglich, solche riesigen Datenmengen manuell durchzugehen. Und dann, das ist auch so ein bisschen Charme der Analyse, dass man dann halt ähnliche Techniken, die auch im KI-Bereich verwendet werden, hier anwenden kann, um diese riesen Datenmengen zu durchforsten.
Das ist super, weil ich muss auch gerade schmunzeln. Man sieht das natürlich nicht, wenn man den Podcast hört, aber in der Studie gibt's richtig schön Nerdtum, ja, also sowas wie Word2Vec und solche Algorithmen werden da genannt. Also wer sich schon mal mit dem Thema Narratologie, Natural Language Processing oder so auseinandergesetzt hat, da strahlen die Augen sozusagen. Ne? Das, was Sie gerade erklärt haben, ist ja also ja im Methodenteil auch super dargelegt. Ne? Klar, das sind die klassischen KI-Algorithmen. Ich vermute aber mal, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, sowas wie Large-Language-Modelle brauchte man da jetzt auch gar nicht, ne, weil diese klassischen Algorithmen jetzt hier erstmal geholfen haben, quasi das Filtern und Clustern dieser Stellenanzeigen zu ermöglichen. Oder liege ich da falsch?
Genau, also in dem Bereich gibt es eigentlich zwei verschiedene Methoden, die man anwenden kann. Man kann es tatsächlich auf der hochkomplexen Ebene machen, indem man tatsächlich selbst KI programmiert, also Trainingsdaten quasi händisch labelt. Also man sagt zum Beispiel pro Stellenanzeige, hier geht es um KI, hier geht es nicht um KI. Oder aber man wählt einen sogenannten regelbasierten Ansatz. Da geht es darum, um eigentlich eine Art Wortliste zu erstellen. Also das ist der Ansatz, den wir jetzt hier verfolgt haben, weil er sich bei KI sehr gut angeboten hat thematisch, indem man quasi für KI-Entwicklung, KI-Anwendung, verschiedenste Wörter identifiziert, die aber hinreichend spezifisch sein müssen, weil sonst hat man viel Beifang dabei. Und diese Wortliste wird dann quasi mit dem Datensatz mit den 60 Millionen Stellenanzeigen abgeglichen. Und falls es zu Überschneidung kommt, ist unsere Annahme, dass es hier in der Stellenanzeige thematisch um KI geht. Das ist so ganz kurz und knapp quasi der Ansatz, den wir verfolgt haben.
Das ist auch deswegen natürlich super spannend hier als Forschungsimpuls, weil das kann man ja im Prinzip nicht nachbauen. Also ich sag mal, in der Doktorarbeit oder sowas hat man nicht den Zugriff auf so einen Datenpool. Dann gibt's immer wieder welche, die trifft man dann auf Konferenzen, die haben da so ihren Weg gefunden, so in einer wissenschaftlichen Grauzone, so nenne ich das vielleicht mal, einen Datensatz zu erzeugen. So, sie haben diesen wunderbaren Datenschatz gehoben auf eine tolle Art und Weise. Ich glaube, dann sind 10 Millionen Stellenanzeigen im Jahr, habe ich gerade hier noch geschaut. Und dann kommt erstmal so ganz High-Level-mäßig ein Cluster raus, was Sie gebaut haben. Sie differenzieren dazwischen Anzahl Stellen für KI-Anwendungen, Anzahl Stellen für KI-Entwicklung, das kann man verstehen, und dann aber nochmal Anzahl Stellen für KI. Könnten Sie das einmal so ein bisschen differenzieren, wie das gemeint ist?
Ja, sehr gerne. Also im Prinzip haben wir im Rahmen der Studie 4 Fragen untersucht. Also die erste Frage ist generell, wie hoch sind denn die Personalbedarfe der Unternehmen im Bereich KI? Als zweites haben wir uns dann angeschaut, wie entwickeln sich die Bedarfe im Zeitverlauf. Also wie bereits gesagt, wir haben Daten von 2019 bis 2024, also insgesamt 6 Jahre. Und in einem dritten Schritt haben wir uns, wie Sie es genau gesagt haben, angeschaut, welcher Teil entfällt denn thematisch eher auf den KI-Entwicklungsbereich und welcher Teil eher auf den KI-Anwendungsbereich. Also wo werden beispielsweise eher Kompetenzen bei neuen Beschäftigten gesucht, um KI anzuwenden in den Unternehmen und wo beispielsweise um eigene KI-Entwicklung unternehmensspezifisch zu entwickeln. Und in einem vierten Schritt haben wir uns nochmal angeschaut, welche Berufe denn in den jeweiligen beiden Bereichen, also KI-Anwendung und KI-Entwicklung, besonders relevant sind und ob es da zu Unterschieden einerseits zwischen Anwendung und Entwicklung kommt und ob es da beispielsweise auch im Zeitverlauf zu Unterschieden kommt.
Ja, okay. Das ist dann erstmal so die High-Level-Betrachtungsweise. Und was kam raus? Kann man das überhaupt so zusammenfassen? Sonst testen wir uns mal langsam vor. Was sind also die ersten Insights, die dann aus dieser Analyse herauskamen?
Genau, also auf der High-Level-Ebene sieht man, dass im Durchschnitt über die 6 Jahre etwa 1,4% der Stellenanzeigen pro Jahr auf den Bereich KI entfallen. Also dass beispielsweise in 1,4% der Stellen KI-Kompetenzen gefordert werden. Das klingt jetzt im ersten Moment erstmal ein wenig wenig. Allerdings muss man da natürlich auch drüber nachdenken, was denn tatsächlich die Erwartung ist, weil das ist quasi der ganze Arbeitsmarkt. Und da sind 1,4%, wenn man es beispielsweise auf die 10 Millionen Stellen pro Jahr runtermünzt, etwa 140.000 im Durchschnitt pro Jahr. Und das ist dann, erscheint dann doch schon etwas viel. Also die Unternehmensbedarfe lassen sich so einerseits quantifizieren. Und das ist so eher das Kernergebnis. Wenn man sich in einem zweiten Schritt einmal anschaut, wie entwickeln sich die KI-Bedarfe im Zeitverlauf? Dann gibt es eigentlich zwei verschiedene Phasen. Und die erste Phase ist von 2019 bis 2022, denn da sieht man, dass die KI-Bedarfe kontinuierlich zunehmen, sowohl in dem Anwendungs- als auch im Entwicklungsbereich. Und nach 2022, geschieht eine Art Bruch, und zwar seit 2023, also im Zeitraum von 2023 bis 2024 stagnieren die KI-Bedarfe nur noch. Das ist insofern besonders relevant, weil Ende 2022 ChatGPT eingeführt wurde und in Anführungszeichen der Hype um KI oder gerade um generative KI zunahm. Und gerade in diese Phase fällt dann natürlich die Stagnation in den KI-Bedarfen. Das ist so ein bisschen besonders interessant, was herauskommt. Und wenn man sich das mal in absoluten Zahlen, also in absoluten Stellenanzeigen für KI anschaut, dann nehmen die Bedarfe sogar ab. Was natürlich an der Stelle wichtig ist zu erwähnen, ist, dass die generelle konjunkturelle Lage in Deutschland da gerade etwas schwieriger wurde. Und das sieht man auch, dass die generelle Anzahl aller Stellenanzeigen in diesem Zeitraum abnahm. Und deswegen sagen wir, im Bereich des Anteils der KI-Stellen an allen Stellenanzeigen stagniert der Anteil eher, während die absoluten Zahlen heruntergehen. Aber das ist so ein bisschen zentrale Erkenntnis, diese zwei Phasen der Entwicklung.
Aber wie erklären Sie sich denn, dass nach diesem Launch-Moment von ChatGPT, wir nennen den in einem Paper bei uns auch Eküklima-Moment, ne, weil für viele Menschen so diese Erkenntnis da war, so jetzt ist die KI allgegenwärtig, ne, in der Technologieakzeptanzforschung nennt man das ja so Ubiquität, es ist jetzt überall da. Da hätte man jetzt auch so ein bisschen intuitiv erwarten können, dass jetzt andere Unternehmen oder Unternehmen eher reinschreiben, wir erwarten eine gewisse Kompetenz im Umgang mit KI-Tools. Das konnte man jetzt aber in den Daten, glaube ich, eher nicht sehen, ne? Sondern es hat einfach nur ein bisschen nachgelassen. Wie kann man sich das erklären oder wie erklären Sie das?
Genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage und da haben wir uns auch sehr lange Gedanken drüber gemacht. Auf der einen Seite könnte man vermuten, dass, wenn wir das sehen, dass die KI-Bedarfe ja, wie gesagt, schon über 6 Jahre erfolgen oder präsent sind, dass Unternehmen, also man könnte die Hypothese vertreten, dass Unternehmen ihre existierenden KI-Bedarfe bereits in den vergangenen Jahren gedeckt haben und quasi jetzt schon in den Unternehmen Beschäftigte eingestellt haben mit KI-Kompetenzen, die sie universell auf verschiedenste KI-Kontexte, also beispielsweise auch auf neue Anwendungen der generativen KI, anwenden können. Die Hypothese ist allerdings etwas fragwürdig, wenn man sich eine aktuelle Bitkom-Unternehmensbefragung anschaut. Denn da kommt heraus, dass viele Unternehmen, also die ist relativ aktuell, ich glaube am Ende 2024 ist die Unternehmensbefragung durchgeführt worden, da kommt heraus, dass viele Unternehmen KI nutzen, also immer mehr Unternehmen KI nutzen oder das planen für die Zukunft und dass gerade auch viele Unternehmen erst seit 1 bis 2 Jahren KI nutzen. Also gerade seitdem der Hype um generative KI entstanden ist. Und das entkräftet so ein bisschen diese Hypothese. Also das ist eher nicht der Grund, woran es liegt, dass die KI-Bedarfe jetzt am aktuellen Rand stagnieren. Daneben haben wir uns einmal eine weitere Studie angeschaut, die eine ähnliche Untersuchung im internationalen Kontext durchgeführt hat. Da sehen wir interessanterweise, dass dieser Drop nach Ende 2022 auch in anderen Ländern der EU, aber auch beispielsweise in den USA zu beobachten ist. Das allein ist allerdings jetzt noch kein Grund, warum das in Deutschland stagniert oder generell im internationalen Umfeld stagniert. Vielmehr sind es eigentlich zwei Aspekte, die aus unserer Perspektive ausschlaggebend sein können. Erstens ist die Art, wie Unternehmen Kompetenzen aufbauen, in gewisser Weise noch etwas eine Art Blackbox für uns. Also wir können mit unserer Analyse können wir sehen, welche neuen Stellenanzeigen Unternehmen ausschreiben. Wir können allerdings nicht sehen, was Unternehmen intern über Weiterbildung machen oder beispielsweise auch, was in Unternehmen informell geschieht. Also gerade wenn es um generative KI-Anwendungen wie ChatGPT und so weiter geht, die ja per se sehr benutzerfreundlich und einfach zu bedienen sind und auch nicht großartige Vorkenntnisse oder technische Expertise voraussetzen sollen, kann es natürlich sein, dass Unternehmen hier eigene Lösungen oder eigene Weiterbildungslösungen anbieten, um bestehende Beschäftigte weiterzubilden, oder aber gerade auch, dass beispielsweise am Arbeitgeber vorbei, informell am Arbeitsplatz zwischen Kollegen, beispielsweise Kompetenzen, Skills, Erfahrungen vermittelt werden. Oder aber auch, dass beispielsweise einzelne Beschäftigte in Unternehmen, die sich mit KI auskennen, als Multiplikatoren agieren und beispielsweise ihr Wissen mit anderen Beschäftigten teilen. Also das kann ein Faktor sein, dass viel in den Unternehmen passiert, das wir jetzt nicht über Stellenanzeigen sehen. Und aber auch vielleicht ein ganz einfacher Grund könnte sein, dass gerade, wie ich es erwähnt habe, dass die Kompetenzen, die für die Anwendung von generativen KI-Anwendungen notwendig ist, dass diese auf einem eher Basic-Level sind, dass es nicht so bedeutend für Unternehmen ist, diese Kompetenz in Stellenanzeigen zu fragen. Um es jetzt zuzuspitzen und ganz plakativ zu machen, ein Unternehmen würde auch in der Vergangenheit vor generativer KI nicht in die Stellenanzeige schreiben, dass Beschäftigte beispielsweise die Google-Suchmaschine bedienen sollten, optimalerweise. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Prompten ist nochmal etwas Komplexeres, aber das kann auch ein Grund sein, dass es aus Unternehmensperspektive zu basic ist und dass es vielleicht generell vorausgesetzt ist und in der Art der Stellenanzeige jetzt nicht gefordert wird.
Okay, das sind jetzt drei Argumente. Das ist ein Schulungsthema, da möchte ich unbedingt nochmal drauf kommen. Das zweite war halt, wie sich Unternehmen auch dann aufstellen sozusagen. Da möchte ich gleich einmal reinpieksen. Das dritte merken wir uns für später. Ist das vielleicht schon so ein Skill, den ich einfach mitbringen muss? Wo ich ganz kurz mal rein möchte, und ich habe ja auf dem anderen Bildschirm gerade mal einfach mal so eine Jobbörse aufgemacht und ich habe da erstmal so einen KI-Begriff reingeworfen. Einfach so einen technischen Begriff, Langchain, ist völlig egal, hätte jetzt auch MCP oder was anderes sein können. Was man also definitiv für die Entwicklung von modernen KI-Applikationen suchen könnte, braucht, ja, was jetzt aber nicht einfach nur als Begriff ChatGPT oder sowas ist. Da kommen jetzt, ich kann das mal vorlesen, ich sage nicht, welche Suchbörse das ist, 35 Treffer. Ja. Also das ist jetzt insofern erstaunlich, dass man an dieser Technologie eigentlich nicht dran vorbeikommt. Ja. Also jetzt könnte man das also mit Ihrem Argument verknüpfen und sagen, vielleicht sind die da intern irgendwie gerade anders aufgestellt. Ich hätte noch eine andere Hypothese, würde mich freuen, wenn Sie das zur Stellung nehmen können. Vielleicht sind das auch Jobs, die außerhalb von solchen Stellenportalen laufen. Ja, dass das vielleicht eine Expertise ist, die, wo man sich sowieso auf GitHub oder auf LinkedIn oder einer anderen Plattform so dermaßen technisch connected, dass man gar nicht diesen Weg über die klassische Ausschreibung hier geht. Was mich zu der Hypothese bringt, ist einfach das Phänomen, dass wir gerade die Zahl 35 als Häufigkeitsanalyse hier sehen zu dem Begriff, was mich echt verwundert. Und das andere ist halt, dass diese Unternehmen, wie Sie ja gerade sagten, die müssen ja irgendwie schon mit KI gearbeitet haben. Und das zeigt ja auch Ihre Studie. Die Kurve ging ja hoch. Also das heißt, die KI-Expertise wurde ja eigentlich auch über die Jahre von 2019 bis 2024 immer wachsend noch aufgebaut. Also wenn ich mal davon ausgehe, dass die Organisationen sich entsprechend Kompetenz draufgeschafft haben, professionell in dem Umfeld unterwegs sind, dann ist es ja eigentlich verwunderlich, dass jetzt diese Detailtiefe an Stichworten beispielsweise da drin fehlt. Ich weiß nicht, ist das eine Möglichkeit, dass Sie auch in diese Datensätze reingucken? Oder ja, was ist Ihr Gefühl so zu dieser Hypothese? Oder die Datenlage noch besser, genau.
Also definitiv, die Hypothese kann ich definitiv unterstützen. Vielleicht schon mal ein bisschen vorweggegriffen in die Analyse der Berufe, wenn man sich das anschaut, da werden wir bestimmt später noch drüber sprechen. Da haben wir uns nicht nur die Berufe, sondern auch die Anforderungsniveaus angeschaut. Und da sehen wir das gerade auch in dem Bereich KI-Entwicklung. Also das war jetzt ein super Beispiel, das Stichwort, was Sie eingegeben haben, das ist so ein Wort, das würde bei uns in der Liste auftauchen für KI-Entwicklung. Da sehen wir sehr, sehr, oder den Großteil der Jobs auf dem Expertenlevel. Vom Spezialistenlevel, aber sehr, sehr viele auf dem Expertenlevel. Mhm. Und gerade das ist ein Umfeld, wie Sie sagen, wo sehr, sehr viel Expertise auch, wie gesagt, über andere Formate, also GitHub und so weiter, ausgetauscht werden können oder vermittelt werden können. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Headhunter in dem Bereich. Also das ist alles, sind alles so Methoden, um Kompetenzen zu erreichen, die vielleicht an den klassischen Online-Stellenanzeigen vorbeigehen. Es gibt auch eine weitere Charakteristik der KI-Beschäftigten in Deutschland. Das ist ganz interessant. Da gibt es eine Studie zu, die hat einmal LinkedIn-Daten untersucht und die eignen sich ja besonders gut, um Karriereverläufe abzubilden. Und die haben sich einmal angeschaut, wie viel Prozent der KI-Beschäftigten in Deutschland haben denn tatsächlich ihren KI-Hochschulabschluss, also das ist das, was sie dann messen konnten, denn in Deutschland gemacht und wie viel Prozent im Ausland. Und da sieht man ungefähr eine 50-50-Aufteilung. Also die Hälfte der KI-Beschäftigten in Deutschland hat ihren Ursprung irgendwo im Ausland. Indien ist da sehr stark mit, ich glaube, Werten von über 10%. Aber sonst ist es ein bunter Mix aus verschiedenen ausländischen Beschäftigten, die hier im deutschen Arbeitsmarkt KI entwickeln, vor allem KI entwickeln, aber auch KI anwenden. Und das zeigt auch nochmal, wie besonders wertvoll und selten diese Zielgruppe an Beschäftigten eigentlich ist. Und da nochmal den Schwenk nochmal zu machen, wir haben in einer anderen Studie auch mit Stellenanzeigen untersucht, ist den Unternehmen denn das überhaupt bewusst und welche, und wenn ja, welche Rekrutierungsstrategien verfolgen sie denn, um gerade gute Karten zu bekommen, um diese wertvollen Beschäftigten für sich gewinnen zu können? Und da sehen wir ganz interessanterweise, dass den deutschen Unternehmen das durchaus bewusst ist. Also die bieten zum Beispiel häufiger Benefits an, also beispielsweise die Möglichkeit, mobil zu arbeiten, bis hin zu Full Remote, was deutlich häufiger angeboten wird, also beispielsweise auch die Möglichkeit, aus dem Ausland zu arbeiten. Und die sprechen auch explizit dieses internationale Umfeld an Arbeitnehmern an. Und zwar sind häufiger Stellenanzeigen komplett auf Englisch formuliert. Es ist weniger häufig, dass deutsche Sprachkenntnisse erforderlich sind. Und da könnte man jetzt meinen, ja, okay, das sind vielleicht sowieso die großen Tech-Unternehmen, die hier ausschreiben, die formulieren sowieso viel mehr auf Englisch und so weiter. Aber genau um diesen Umstand haben wir versucht, in der Studie zu kontrollieren. Und zwar haben wir als Referenzgruppe für die KI-Stellenanzeigen Stellenanzeigen derselben Unternehmen genommen auf einem ähnlichen Anforderungsniveau. Also es sind tatsächlich beispielsweise großes Tech-Unternehmen. Wir schauen uns jetzt die Stellenanzeigen für KI des Tech-Unternehmens an und die Stellenanzeigen des gleichen Unternehmens auf dem ähnlichen Anforderungsniveau. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eine sehr wertvolle Gruppe an potenziellen Arbeitnehmern mit sehr wertvollen KI-Kompetenzen und da kann natürlich sehr, sehr viel auch abseits des Online-Stellenmarktes geschehen. Das stimmt.
Ich glaube, eine Sache wird nicht, zumindest nicht ausgewiesen in der Studie, das Thema Einstiegsgehälter. Ist das was in Ihrem Datensatz, ich weiß nicht, ob Sie sagen dürfen, was Sie mit da rausziehen? Oder gibt es da so eine Art Metastudie mit Blick auf den Markt? Weil wir jetzt gerade schon beim Thema krasses Expertinnen-Expertenlevel sozusagen in dem Umfeld gerade sprechen.
Das ist sehr interessant, dass Sie das ansprechen. Das wollen wir auch schon seit einiger Zeit untersuchen. Wir stoßen da leider immer auf den folgenden Umstand, und zwar, dass es in Deutschland eher nicht gebräuchlich ist, das in Online-Stellenanzeigen anzugeben, wie hoch denn ungefähr wie hoch die Gehaltsspanne ist. Andere Länder, zum Beispiel UK, gehen da anders vor. Also das ist gebräuchlich, das in Stellenanzeigen zu schreiben. Aber bei uns gibt es leider die Datenlage nicht her. Wir würden uns das aber sehr gerne anschauen, ist leider nicht möglich. Ja, aber wenn es irgendwann möglich ist, werden wir das, glaube ich, direkt machen. Weil da wird es wahrscheinlich auch zu interessanten Erkenntnissen oder zu ähnlichen Erkenntnissen kommen. Also gerade, dass Unternehmen da vielleicht bereit sind, mehr zu zahlen. Also wenn sie bereit sind, mehr Benefits anzubieten, sind sie vielleicht auch mehr bereit, mehr zu zahlen, um gerade diese Beschäftigten für sich zu gewinnen.
Ja, wäre auf jeden Fall interessant. Ich kann mir vorstellen, dass Sie es natürlich nicht ausweisen können, weil nur manche Stellenportale haben überhaupt was und es ist ja, glaube ich, immer freiwillig für die Unternehmen, ob sie da eine Range angeben oder nicht. Also es wäre auf jeden Fall ja sehr unvollständig in den Daten. Jetzt haben Sie gerade schon das Thema interne Schulungen angesprochen und in der Studie nehmen Sie, das hat mich positiv überrascht sozusagen, mehrfach auch Bezug auf die KI-Verordnung, wie sie halt bei uns in Deutschland heißt oder vielleicht dann später heißen wird, wenn sie dann so richtig greift, beziehungsweise eben den EU-AI-Act, der ja voraussetzt, dass, wenn ich als Organisation mit KI auch nur arbeite, das ist auch, haben wir wirklich ganz toll nochmal in dieser Studie von Ihnen hier auch, wie das herausgearbeitet wurde, dann muss ich mich schon weiterbilden. Ich muss meine Mitarbeitenden qualifizieren, dass sie mit KI umgehen können, Risiken einschätzen können, vielleicht Compliance beachten, ne? Also so rudimentär bis hin zu natürlich, wenn ich jetzt irgendwie medizinische Daten verarbeite, im Hochrisikoumfeld bin, muss ich ganz andere Auflagen erfüllen. Und das passt ja vielleicht auch zu dem, was Sie gerade sagten, dass die Unternehmen verschiedene, ich sag einmal, Qualifizierungsniveaus womöglich haben, wie sie auf das Thema KI gerade schauen. Ja, was können Könnte man denn aus Ihrer Studie an der Stelle rausziehen? Kann man dazu was sagen, wie gerade der Reifegrad der Weiterbildung zum Thema KI aus Ihrer Datenlage ist? Kann man dazu was sagen?
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, die KI-Verordnung. Also der von Ihnen angesprochene bekannte Artikel 4, der besagt, ja, Unternehmen sollen jetzt KI-Kompetenzen seit Februar 2025 für ihre Beschäftigten aufbauen. ist natürlich etwas unvollständig in dem Sinne, dass Unternehmen, also beispielsweise, wenn man jetzt die Perspektive eines kleinen oder mittelständigen Unternehmens in Deutschland annimmt, ist es etwas undurchsichtig, was das denn jetzt genau bedeutet. Also was definiert denn jetzt KI-Kompetenz? Was müssen Unternehmen genau machen? Also welche Angebote müssen die für ihre Beschäftigten schaffen? Und aber auch, mit welchen Konsequenzen haben sie dann zu rechnen, wenn sie dies nicht machen? Also das ist noch so ein bisschen ein intransparentes Umfeld. Also Unternehmen haben da noch eine gewisse Unsicherheit. Und das zieht sich allerdings leider noch etwas durch die ganze KI-Verordnung. Also dass gerade auch, wie gesagt, die Unternehmen, die vielleicht so im kleineren und mittelständischen Bereich sind, die noch sehr, sehr viele Unsicherheiten erfahren derzeit, wie sie denn jetzt genau vorgehen, um compliant mit dem AI Act zu sein. Und das kann natürlich sich dann auch in ein Hemmnis ummünzen, dass sie tatsächlich dann vielleicht noch von einem KI-Einsatz derzeit absehen oder das in die Zukunft verschieben. Das ist ein spannendes Umfeld, wie sich das weiterentwickeln wird. Nichtsdestotrotz die KI-Verordnung oder der AI Act natürlich total sinnvoll, und auch der risikobasierte Ansatz ist total sinnvoll und vereinbar mit europäischen Werten. Es ist natürlich jetzt allerdings interessant zu sehen, wie er in der Umsetzungsphase für Unternehmen handhabbar gemacht wird. Und da ist meiner Meinung nach, sollte da den Unternehmen noch mehr Unterstützungsangebote an die Hand gegeben werden, beispielsweise Best Practices. Wie kann ich als kleines oder mittelständiges Unternehmen identifizieren, ob die KI-Anwendung, die ich jetzt nutzen will, also noch nicht mal die ich selbst entwickelt habe, sondern die ich vielleicht eingekauft habe oder die mir kostenfrei zur Verfügung steht, wie kann ich sie nutzen und dabei keine rechtlichen Risiken oder rechtlichen Fehltritte einzugehen. Und das wird ganz entscheidend sein, wie das jetzt in der Zukunft erfolgt und welche Umsetzungshilfen es da vielleicht auch auf politischer Ebene für die Unternehmen geben wird.
Also da kann ich nur beipflichten, da warten so viele drauf. Eine kleine Hilfestellung gibt es mittlerweile von der Bundesnetzagentur, von der man jetzt weiß, dass sie also hier die Aufsichtsinstanz oder diese Rolle wohl einnehmen soll. Da gibt es mittlerweile einen kleinen Compliance-Checker. Der hat ungefähr eine User Experience gefühlt aus den 1990er Jahren, aber es hat im Prinzip so diesen Charakter checklistenartiger Fragebogen, sodass ich halt weiß, ich meine, wenn man die KI-Verordnung gelesen hat, dann kann man das auch wieder intellektuell selber einschätzen. Aber im Grunde genommen sind wir jetzt EndanwenderInnen von einem KI-Tool oder sind wir womöglich in den höheren Risikoklassen und müssen uns jetzt dezidiert dort juristisch auch entsprechend aufstellen. Also das, ich kann es mal mit in die Shownotes packen, ist so ein erster Versuch, da ein bisschen was anzubieten, aber da brauchen wir auf jeden Fall mehr. Ich piek's mal rein in ein Spezialthema, was Sie noch ausgewiesen haben in der Studie. Das finde ich sehr spannend. Und zwar haben Sie hier so, ja, schon fast, glaube ich, nur in einem Diagramm erwähnt. Aufsichtsräte und ja Menschen, die mit Unternehmensorganisation und Strategie zu tun haben, da müsste man eigentlich ja sich auch anschauen, wie die KI-Kompetenz ist. Also es ist ja in diesem Bereich, wo KI-Anwendung in welchen Berufsfeldern sie aufschlägt. Wie würden Sie das denn einwerten? Ich weiß nicht, ob Sie es aus den Daten beantworten können, aber so ganz allgemein Vorstandsposition, Aufsichtsratsposition, das müsste doch eigentlich auch ein spannendes Analysefeld sein, um da reinzuschauen, ob hier wir zum Beispiel zum Thema EU-AI-Act, ne, müsste doch heutzutage das eigentlich eine Rolle mit sein, die ich auf der Ebene Aufsichtsrat mitdenken kann. Ich weiß nicht, ob Sie dazu was aus den Daten haben.
Definitiv. Also Sie haben vollkommen recht inhaltlich. Ja, in diesen Positionen werden die Entscheidungen getroffen, ob KI unternehmensweit, ob KI-Lösungen unternehmensweit zugekauft, selbst entwickelt werden, ausgerollt werden. Das sind die entscheidenden Aspekte. Also gerade auch, wenn wir über Hemmnisse sprechen, des KI-Einsatzes. Ne? Dann geht es nicht nur um das Mindset der Beschäftigten, tatsächlich KI im Arbeitsalltag operativ zu nutzen, sondern es geht auch auf der übergelagerten strategischen Ebene. Sind da Vorbehalte gegenüber KI oder ist man da offen gegenüber KI und erkennt die Potenziale, die KI einsetzen können. In unserer Analyse haben wir uns Berufe angeschaut, genau, und diese Berufsgruppe gibt es, und da sehen wir auch tatsächlich eine Zunahme der KI-Kompetenz, und das ist ganz interessant, weil genau aus dem Aspekt, den ich genannt habe, es braucht diese organisatorische Ebene, wenn beispielsweise ein Unternehmen als Beispiel ein generatives KI-Tool einsetzen will, also eine geschlossene Lösung, die mit Unternehmensdaten trainiert wird, beispielsweise aus dem Bereich des Wissenmanagements, dann braucht es natürlich auf einer strategischen Ebene da gewisse Entscheidungen, die getroffen werden, gewisse Kompetenz auch, was die Anwendung können sollen, inwieweit sie profitabel für das Unternehmen sind, inwieweit sie Effizienzsteigerungen auslösen. Also es braucht ein Grundumverständnis. Und deswegen ist es umso interessanter, dass man das sogar jetzt hier bei uns in dem Stellenanzeigendatensatz sieht, dass hier auch Kompetenzen auf dieser oberen Ebene vorausgesetzt werden.
Also wenn ich sie jetzt hier quasi so als Suchmaschine quasi missbrauchen darf, ja, es ist nämlich super spannend, dass man ihr solche Fragen stellen kann. Gibt es das auch für Behörden? Ich komme ja eben von der Hochschule, wo wir uns natürlich hauptsächlich mit dem Thema Staat und Verwaltung auseinandersetzen, beziehungsweise das auch so der Outcome an Studierenden nachher ist. Gibt es dazu auch eine Erkenntnis? Das würde mich extrem interessieren, weil wir haben das natürlich auch versucht, schon mal so ein bisschen in ersten Studien anzuskizzieren, aber natürlich bei weitem nicht mit so einem Datensatz, wie Sie den haben. Gibt es das auch ein Subset?
Da müsste man sich vermutlich die Branchen eher anschauen und nicht die Berufe, weil die Berufe, die wir jetzt sehen, also beispielsweise auch Informatikberufe, die können natürlich auch je nach Ausschreiben Unternehmen auch in Behörden gefragt werden. Also da kann ich Ihnen jetzt keine genauen Zahlen nennen oder keine genaue Entwicklung nennen, weil wir uns da die Branchenperspektive anschauen müssten. Allerdings gebe ich Ihnen vollkommen recht, das Potenzial ist in Behörden natürlich vorhanden, vielleicht noch sogar noch einen Ticken höher als in Unternehmen. Da kann ich Ihnen jetzt keine ausführliche Antwort leider zu liefern. Das müsste man sich im nächsten Schritt nochmal anschauen. Ja.
Genau, wir machen dann gerne eine gemeinsame Studie, weil meine Hypothese dabei ist, ob man auch vorhersagen kann, wie der digitale Reifegrad ist. Also wenn man in solchen Reifegradmodellen denkt, wie wir das in der Technologie ja oft gerne machen, dann kann man ja möglicherweise daraus auch ableiten, wie intensiv beschäftigt sich jetzt eine Organisation mit KI. Also kommt da jetzt sowas, wie wir vorhin hatten, hier so ein Deep-Tech-Begriff vor sozusagen, ne? Oder schreiben die rein, Sie können ChatGPT bedienen. So nach dem Motto mal ganz stark vereinfacht gesagt. Und damit könnte man ja schon auch so ein Gefühl dafür kriegen, an welcher Stelle entwickeln sich gerade in verschiedenen Branchen Technologien. Das wäre so die Forschungsidee dabei sozusagen. Ja.
Ja, also das ist ein total interessanter Punkt. Und das ist auch, wenn man drüber nachdenkt, das haben wir auch am Ende der Studie gemacht, wenn man überlegt, was sollte denn jetzt geschehen, damit Deutschland hier vielleicht wieder auf den Wachstumspfad bei den KI-Bedarfen kommt, dann ist ein wichtiger Punkt, der auf gar keinen Fall vernachlässigt werden darf, ist, dass Unternehmen selbst die digitalen Voraussetzungen, nenne ich es mal, in den Unternehmen schaffen müssen, um KI überhaupt einsetzen zu können. Also man neigt vor allem gerade wenn man sich intensiv aus Forschungssicht mit dem Thema KI beschäftigt dazu, dass die Unternehmen jetzt eigentlich alle loslegen könnten und KI direkt einsetzen könnten. Aber tatsächlich ist es in vielen Unternehmen in Deutschland noch der Fall, dass diese digitalen Voraussetzungen noch gar nicht vorhanden sind. Wir hatten jetzt vor ein paar Jahren einmal eine Studie zur sogenannten Data Economy Readiness durchgeführt. Also da haben wir uns mal angeschaut, umfragebasiert, also eine Unternehmensumfrage über 3 Jahre durchgeführt und uns angeschaut, inwieweit speichern die Unternehmen überhaupt ihre Daten umfangreich, inwieweit managen oder verarbeiten sie ihre Unternehmensdaten strukturiert und inwieweit nutzen sie ihre Daten. Und aus diesen drei Komponenten haben wir so eine Art Modell, Säulenmodell gebaut. Und was da rauskommt, ist, dass gerade mal 1/3 der Unternehmen die Voraussetzung erfüllt, um ihre Daten effizient bewirtschaften zu können. Also manchmal muss man vielleicht noch einen Schritt zurückgehen und sagen, die Unternehmen müssten hier vielleicht noch so die Grundlage schaffen, damit die KI-Anwendungen sehr, sehr effizient bei ihnen eingesetzt werden. Natürlich darf man nicht alle KI-Anwendungen über einen Kamm scheren, ne? Also wie gesagt, generative KI-Anwendungen sind deutlich leichter, benutzerfreundlicher, aber auch leichter zugänglicher. Also da müssen vielleicht nicht die High-End-Datenmanagement-Strategien im Unternehmen verfolgt werden, sondern die können vielleicht auch leichter durchgeführt werden. Allerdings, wenn es darum geht, eigene Unternehmensdaten strukturiert in die KI-Anwendung einfließen zu lassen, dann ist das natürlich Grundvoraussetzung.
Ja, da hätte ich vielleicht dann auch einen Datensatz zu, denn was ich da immer ganz witzig finde und was Ihre Hypothese nochmal bestätigt ist, wenn man sich Abschlussarbeitstitel anschaut von Studierenden in solchen Unternehmen, ne, dann gibt es die, die halt wirklich da einsteigen und was Konkretes machen. Ich sage jetzt keine Titel und kein Unternehmen. Und dann gibt es welche, da schicke ich die Studierenden immer zurück und sage, das waren die Digitalisierungshausaufgaben der 90er Jahren. Das ist sicherlich interessant für das Unternehmen, das jetzt umzusetzen, aber aus akademischem Anspruch für eine Abschlussarbeit müsste man vielleicht nochmal das Thema reflektieren. So, ne? Das ist ja genau das, also auch als weiterer Datenpunkt nochmal. Also stimme ich total zu. Jetzt nochmal was Kontroverses. Ich weiß nicht, inwieweit hier das Thema Patente mit eingeflossen ist in die Studie. Es wurde auf jeden Fall mal hier noch gesagt, dass sie sich angeschaut haben, wie viele KI-basierte Patente es in Deutschland gibt. Und da möchte ich immer zur Diskussion stellen, dass wir eigentlich, so kenne ich es zumindest aus meiner Industriehistorie und aus der universitären Welt, nicht unbedingt so den Anspruch in Deutschland haben, codende Personen, also Coderinnen und Coder, in Richtung von Patenten zu schubsen, weil das einfach in Deutschland relativ schwierig ist, softwarebasierte Patente zu bekommen und ich immer diese Schöpfungshöhe, ich habe es vorhin nochmal nachgelesen, ich weiß nicht, wie ich auf Juristendeutsch ich richtig ausdrücken muss, aber halt, ich muss irgendwie eine technologische Implikation haben, also unterm Strich, wenn ich Robert Bosch bin und dann nachher irgendeine Maschine was mit der KI tut, dann ist gut, aber wehe, ich habe irgendwie einen tollen Algorithmus entwickelt oder womöglich sowas wie die Touch-Oberfläche von Apple. Also das ist bei weitem nicht die deutsche Schöpfungshöhe. Ja, ist jetzt stark vereinfacht, juristisch falsch. Aber deshalb gucke ich das so kritisch an, dass man sich die Patente anschaut. Ist das ein guter Indikator, um diesen KI-Reifegrad hier mit einzumischen? Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Ich bin da auch mal etwas zwiegespalten. Danke, dass Sie es ansprechen. Das ist genau der Grund. Also ich stoße da auch immer auf die Aussage, die mir vermittelt wurde, ist, dass Patente in Deutschland oder in Europa eine gewisse Technizität benötigen. Was auch immer das bedeutet.
Okay.
Wir haben uns das mal angeschaut. Wir haben im Institut auch da einen eigenen Bereich, die sich gerade auch intensiv mit Patenten beschäftigen. Und da haben wir dann auch mal versucht, KI-Patente zu analysieren, auszuwerten in Deutschland. Was kommt da raus, wenn man sich das regional anschaut? Der Großteil entfällt auf die Automobilstandorte und die Zulieferer, weil sie einfach technologisch sehr, sehr weit sind und halt diese Technizität mitbringen. Ne? Das ist aber vollkommen richtig, was Sie sagen. Es gibt einzelne KI-Hoffnungen in Deutschland, beispielsweise DeepL aus dem Kölner Bereich. Ich glaube nicht, dass die in solchen Datenbanken auftauchen würden mit ihrem Algorithmus, den sie schreiben. Und das ist halt gerade so ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz kann man das als Art, wir haben es jetzt so als Art Unterstützung unserer regionalen Analyse genutzt. Und was dabei vielleicht rauskommt, ist, dass wir, wie gesagt, die KI-Bedarfe einmal regional in Deutschland angeschaut haben. Da sehen wir, dass gerade die Großstädte da herausstechen, generell aber auch der Südwesten Deutschlands, in dem viele Unternehmen KI-Kompetenzen fordern. Und daneben haben wir einmal gelegt, wie sieht's denn mit der KI-Forschungslandschaft aus, also beispielsweise Hochschulen, die KI-Studiengänge anbieten, also beispielsweise Absolventinnen und Absolventen ausbilden, die dann vielleicht auch in der unmittelbaren Nähe einen Arbeitsplatz suchen, aber auch zum Beispiel, wie sieht die Verteilung der KI-Startups in Deutschland aus? Da sehen wir auch, dass die vor allem in Großstädten angesiedelt sind. München, Berlin stechen hier raus. Aber als dritter Faktor natürlich auch die KI-Patente. Und da sehen wir halt schon, dass es zwischen all diesen Bereichen hohe Überschneidungen regional gibt und dass sich so eine Art Cluster-Netzwerke bilden. Interessanterweise auch mit Ausstrahleffekten auf die umliegenden eher Landkreise in der Großstädte in Deutschland, also beispielsweise um Stuttgart, beispielsweise um München, beispielsweise um Berlin. Also das ist ganz interessant. Und es ist vermutlich so ein Zusammenspiel aus diesen ganzen Komponenten, wenngleich, wie gesagt, KI-Patente jetzt vielleicht nicht die beste Messgröße sind. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Aber wenn man noch so mal ein bisschen rauszoomt, wie ist denn dann Ihre Gesamteinschätzung? Also in der Studie klingt es tatsächlich einigermaßen pessimistisch. Ich lese mal kurz vor. Insgesamt deutet die Analyse darauf hin, dass Deutschland Gefahr läuft, beim Zukunftsthema KI viel Potenzial ungenutzt zu lassen. Gut, jetzt ist die Studie schon wieder ein paar Wochen her. Die Daten sind auch natürlich schon entsprechend älter, bis sie da reingelaufen sind. Wie würden Sie das jetzt August, Ende August, fast September 2025 einordnen? Sie haben ja einen sehr guten Blick quasi auf die Gesamtsituation so in Deutschland.
Ja, also weiterhin sehr ähnlich. Also das hat uns tatsächlich auch ein bisschen überrascht, dass jetzt die stagnierende Entwicklung 2023 und 2024 erfolgt ist. Wir hätten als erster Gedanke natürlich auch gedacht, generative KI beflügelt das Ganze. Also wenn man sich auch mal, das haben wir in der Kurzanalyse uns mal angeschaut, wenn man sich nur die Skills, erforderlichen Skills für generative KI oder aber auch für ChatGPT anschaut, dann sieht man auch, dass es so eine Art steigender, am Ende ein bisschen abflachender Verlauf ist. Ne? Also wir hätten gedacht, dass es mehr ist. Und da sehen wir halt auch, dass ja Unternehmen gewisse Hemmnisse hier auch haben, um stärker oder das Hemmnisse einfach dafür, dass dieser Wachstumstrend bei den KI-Bedarfen fortnimmt. Das fanden wir etwas, ja, einerseits bemerkenswert, auf der anderen Seite natürlich auch ein wenig bedrohlich, ne? Also wenn man, also vielleicht nicht bedrohlich, aber ein bisschen, ja, vielleicht ärgerlich, weil wenn man sich anschaut, wie die deutsche Gesamtsituation aussieht, sieht man doch, dass Deutschland eine exzellente KI-Forschungslandschaft hat, dass Deutschland auch eine, gerade die deutsche Industrie einen riesen Datenschatz hat, der sich sehr gut für KI-Anwendung eignen würde. Und da ist jetzt gerade die Frage, gerade durch die hohen Innovationszyklen bei KI, also gerade generative KI, wem gelingt es als erstem oder welcher Nation oder welchen Unternehmen gelingt es als erstes, hier diese Anwendung wertschöpfungsrelevant in die Produktion oder in die Unternehmen hineinzubringen? Das ist eine sehr spannende Frage gerade. Und da hätten wir jetzt eigentlich erwartet oder wäre unsere Hoffnung, dass die KI-Bedarfe in Zukunft wieder zunehmen werden. Also beispielsweise jetzt auch im Verlauf der nächsten Jahre, 25, 26, 2027.
Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, wage ich da tatsächlich eine Prognose, denn eine Sache, die ich beobachte, gerade wenn Sie das Thema Forschung ansprechen und man in die Spitzenforschung reinschaut, ich glaube, wenn man also die Daten da auch sich einfach dann nimmt, wie viele Studiengänge haben wir da, was haben wir da für Errungenschaften, Zitationen in der Forschung, da sind wir richtig stark. Und jetzt breche ich mal eine Lanze für die Hochschulen angewandter Wissenschaften, denn es muss ja, was Sie gerade sagten, es muss ja jetzt in die Organisation reingehen. Und wenn ich jetzt Exzellenzuniversität bin und ganz nah am Thema Grundlagenforschung, KI entwickle, dann ist das super spannend, eben für die Forschung und für Dinge, die daraus entstehen. Aber das hat halt quasi mit dem deutschen Mittelstand im Zweifelsfall gar nichts zu tun oder mit einer mittelgroßen Behörde, ne? Sondern da brauche ich halt diese ganz klassischen Transformationsthemen und Projekte, wo man sich sozusagen nicht zu fein ist, mal die Hände schmutzig zu machen und dann mal, ja, ein Modell fein zu tunen, einen Agenten aufzubauen, basierend auf Large-Language-Modellen und so weiter. Was natürlich dann wiederum für die Gruppe, die in der Exzellenzforschung unterwegs sein möchte oder da drin ihre Karriere aufgebaut hat, dann wieder total uninteressant ist, weil ist zu praxisnah. Ne? Also da, glaube ich, haben wir auch eine Chance eigentlich, dass wir mit den ganzen Business Schools, die wir haben und Universities of Applied Science, da eigentlich die Stärke, die müssten wir eigentlich spielen aus meiner Sicht. Das wäre wunderbar. Okay, was ich zum Schluss immer frage ist, was wäre denn jetzt so mit den ganzen Daten, die wir besprochen haben, die ganze Studie, Ihre Erfahrung, was wäre denn so Ihr Appell an junge Menschen, die jetzt ihr Studium absolvieren, vielleicht auch gewisse technische Affinitäten mitbringen. Wie müssten die sich jetzt für so einen Jobmarkt, den wir jetzt hier besprochen haben, die letzte Dreiviertelstunde rüsten? Was wäre Ihr Appell?
Ja, also ganz, ganz wichtig, wie Sie sagen, also, wenn man jetzt so wenn man jetzt nicht konkret die Personen anspricht, sondern mal übergelagert sich anschaut, was dann geschehen muss, ist, KI-Kompetenz muss aufgebaut werden. Ne? Die Frage ist natürlich, wie geschieht das? Ne? Wir hatten jetzt einige Aspekte schon angesprochen. Was wichtig ist, Menschen müssen für KI begeistert werden. Ne? Also das fängt in der Schule an, das fängt im Studium an, das fängt in der Ausbildung, aber auch in Weiterbildung in den Unternehmen. Also bereits ausgelernte Beschäftigte, die kontinuierlich am Arbeitsplatz weitergebildet werden. Also in all diese Bereiche muss Begeisterung für KI hineinkommen. Die Beschäftigten oder wie gesagt, jegliche Personen, die da Anknüpfungspunkte haben, sollten dafür begeistert werden. Es geht andererseits auch um Zuwanderung ausländischer Beschäftigter, das hatte ich eben angesprochen, ein riesen Erfolgsfaktor bis jetzt der KI-Beschäftigung in Deutschland. Das muss weiter geschehen, das muss gut organisiert werden, dass die Möglichkeiten müssen da sein. Da geht es um Visa-Unterstützung beispielsweise, wenn es um außereuropäische Beschäftigte geht. Und es geht natürlich auch darum, dass einerseits auch die digitale Infrastruktur mithalten muss. Also das ist jetzt nochmal abgesehen von dem Kompetenzthema, aber da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Es geht um Rechenzentren, es geht um Glasfaserausbau. Das sind wichtige Aspekte, die hier mit hineinkommen müssten. Wenn Sie jetzt gezielt darauf ansprechen, es ist natürlich etwas schwierig, gerade auch in dem KI-Entwicklungsbereich, vielleicht auch, wenn man überlegt, als Quereinsteiger jetzt in die KI-Entwicklung hineinzubekommen, da haben Sie gesagt, dass das Expertenwissen sehr, sehr hoch. Aber ich finde auch gerade dieser KI-Anwendungsbereich, ist auch vielleicht, wenn man aus anderen Disziplinen kommt, bieten gerade die neuen Möglichkeiten von generativer KI doch auch die Chance für Beschäftigte, hier KI in verschiedensten, vielleicht auch in ihren Disziplinen anwenden zu können. Also da kann man dann natürlich nur für eine Offenheit zu sensibilisieren. Und wie Sie es gerade eben auch gesagt haben, diese Brücke zwischen Forschung, also Exzellenzforschung und auch Anwendung in mittelständischen Unternehmen, die ist ganz schwierig. Die ist ganz schwierig zu begehen. Da geht's um Mindset, da geht's um Mindset der Beschäftigten, der Unternehmensführung. Da geht's auch um Vorbehalte gegenüber KI, die tatsächlich häufig vertreten sind. Und da geht es darum, dass diese Lösungen dann, wie gesagt, aus der anderen Richtung auch vermittelt werden müssen. Also insgesamt alles, was man sensibilisieren kann, um Beschäftigte oder Absolventinnen, Schülerinnen, Schüler für das Thema KI zu begeistern, sollte möglich gemacht werden. Und da steckt sehr, sehr viel Potenzial. Also es gibt, glaube ich, Auswertungen zu weiblichen Studierenden in Informatikstudiengängen, die, ich glaube, da gibt's, ich habe die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, das ist ein Anteil von 20% ungefähr.
Das wäre wahrscheinlich hoch.
Mhm. Ja. Ja, genau. Und da sieht man allein, welches Potenzial da gerade auch noch bei weiblichen Schülerinnen und Schülern steckt, die Interesse an KI haben. Und wenn das frühzeitig vermittelt wird, auch schon in der Schule, dann kann man da noch viel, viel mehr schaffen.
Jede Menge Impulse. Herr Büchel, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und das Gespräch und all die Studien, natürlich die Kernstudie, über die wir gesprochen haben, aber auch die weiteren, die Sie erwähnt haben, versuche ich in den Shownotes nachzutragen. Super spannend. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Soweit also mein Gespräch mit Jan Büchel vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Und damit endet diese Forschungsimpuls-Folge. In den Shownotes sind natürlich die entsprechenden Studien nochmal verlinkt. Ich kann nur dafür Werbung machen, sich dort ein bisschen einzunörden und auch nicht nur diesen Studien, sondern auch den Folgestudien vom IW einmal zu folgen und einen Blick darauf zu haben. Denn das Thema EU-AI-Act und die entsprechenden Kompetenzanforderungen an Organisationen, die KI nutzen, werden faktisch mehr und mehr in unsere Alltagsrealität hineintauchen. Und ja, neben dieser Perspektive in Wirtschaft und Organisation hinein hat das natürlich auch jede Menge Auswirkungen auf die Forschung. Und auch da sind diese Studien vom IW unheimlich interessant, denn sie haben einfach einen grandiosen Datensatz, ja, mit 10 Millionen Datensätzen pro Jahr, was jetzt nur das Thema Stellenanzeigen angeht, wo man aus ganz vielen Forschungsperspektiven einfach etwas mit anfangen kann. Insofern hoffe ich, euch und Ihnen hat diese Folge Forschungsimpuls nicht nur gefallen, sondern sie vielleicht auch weitergebracht. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Episode vom Forschungsimpuls.